Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Yael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute geht es um das Thema Tinnitus. Pfeifen, Piepen, Brummen oder auch Klopfen im Ohr, das kennen sicherlich viele von uns. Wenn das störende Geräusch aber gar nicht mehr verschwinden will, dann sprechen wir von einem chronischen Tinnitus. Wie der genau entsteht, was man dagegen tun und wie man auch vorbeugen kann, das erklärt uns unser heutiger Gast, Professor Dr. Holger Schulze. Er ist Biologe, Hirnforscher und arbeitet an der Hals-Nasen-Ohren-Klinik der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zum Thema Tinnitus und er leidet sogar selbst darunter. Und jetzt geht's los. Hallo Herr Professor Dr. Schulze, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Steigen wir gleich ein. Was ist denn eigentlich Tinnitus genau? Ist überhaupt so ein komisches Wort?
Ja, Tinnitus ist ein Ohrgeräusch. Das heißt, es ist ein Geräusch, das derjenige, der davon betroffen ist, wahrnimmt, aber seine Umgebung nicht. Und man unterscheidet dann tatsächlich noch von einem subjektiven und einem objektiven Tinnitus. Der objektive wäre einer, wo es tatsächlich ein physikalisches Geräusch gibt, was mit bestimmten Untersuchungsmethoden dann auch jemand anders hören könnte. Also zum Beispiel, wenn Sie im Bereich des Ohres ein verengtes Blutgefäß haben, dann kann es sein, dass man so das eigene Blutrauschen hört. Das wäre ein Beispiel für einen objektiven Tinnitus und das ist dann üblicherweise auch behandelbar. Der andere, über den wir sicherlich jetzt in dem Podcast sprechen werden, ist eben der subjektive Tinnitus. Dabei gibt es keine physikalische Schallquelle tatsächlich, sondern der Ton entsteht durch eine fehlerhafte Verarbeitung von Informationen im Gehirn, also in der Hörbahn im Gehirn. Und das ist dann auch wirklich objektiv von außen nicht zu hören und deswegen nennt man es eben subjektiven Tinnitus.
Sie selber leiden auch an einem Tinnitus. Ist das erst gekommen, nachdem Sie begonnen haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen oder war das die Motivation?
Nein, es ist tatsächlich erst später gekommen. Tatsächlich habe ich es von einem Rockkonzert mitgebracht, das eine viel zu laute und schlecht ausgesteuerte Anlage hatte. Aber da habe ich tatsächlich auch schon an dem Thema gearbeitet. Ich arbeite eigentlich seit meiner Diplomarbeit im Bereich der Hörforschung und Hirnforschung. Und insofern hat sich dann irgendwann, als ich an die Klinik ging, angeboten, Tinnitus zu machen, weil das eben viel mit Plastizität im Gehirn zu tun hat. Ich habe früher viel mit Lernforschung gearbeitet. Und das heißt, Mechanismen, die man aus dem Lernen kennt, sind eigentlich auch beim Tinnitus relevant, weil es eben durch primär einen Hörschaden zu Veränderungen im Gehirn kommt, die dann dazu führen, dass man einen Ton hört, der eigentlich gar nicht da ist.
Und was hören Sie? Also wie ist das so bei Ihnen? Was ist das, ein Piepsen oder ein Rauschen? Ist das ein- oder beidseitig?
Das ist bei mir ein beidseitiges, sehr hohes Pfeifen. Was aber bei mir, ich meine, gut, ich beschäftige mich auch damit und weiß, was ich da habe, ein sogenannter kompensierter Tinnitus ist. Das heißt, ich leide da jetzt nicht wahnsinnig drunter, ist halt da. So, es gehört irgendwie dazu, aber es ist jetzt nicht so, dass er mich in meinem täglichen Alltag stark beeinträchtigen würde. Das ist auch die Unterscheidung, die man dann klinisch trifft zwischen einem kompensierten und einem dekompensierten Tinnitus. Und das Problem ist natürlich der dekompensierte. Das heißt, das ist der Bereich, wo Patienten dann wirklich stark leiden, arbeitsunfähig sind, depressiv werden, Angstzustände haben und so weiter. Das kann bis hin zum Suizid führen oder zum Suizidversuch und ist also wirklich ein großes Problem.
Kann man denn Tinnitus überhaupt heilen? Gibt es da auch Spontanheilungen, ohne dass ein Arzt oder ein Therapeut da sich beschäftigt mit?
Ja, also das ist zumindest beschrieben, dass es das gibt, Spontanheilung. Sagen wir mal so, der Tinnitus wird ja eigentlich von jedem hin und wieder mal wahrgenommen. Also es gibt fast niemanden, wenn Sie mit den Leuten sprechen, der sagt, ich habe sowas noch nie gehört. So ein kurzes Pfeifen im Ohr, was dann auch schnell wieder verschwindet. Und wir verstehen mittlerweile, da kommen wir ja vielleicht später noch drauf, glaube ich auch mechanistisch ganz gut, was da eigentlich passiert, wenn man mal so kurz so einen Ton hört. Das Problem ist eben, wenn er nicht mehr weggeht. Das kann passieren, wenn Patienten also einen kompensierten Tinnitus haben, nicht drunter leiden, weil dieses drunter leiden heißt ja auch, ich konzentriere mich eigentlich ständig darauf, ich beschäftige mich ständig mit dem Problem. Wenn ich das nicht habe, dann kann es durchaus sein, dass er auch wieder verschwindet, weil natürlich die Plastizität, die erstmal dazu geführt hat, dass ich ihn höre, im Prinzip auch sich wieder in die andere Richtung entwickeln könnte. Das Problem ist, dass wir das im Moment noch nicht wirklich steuern können. Also weil Sie gefragt haben, ist es heilbar? Nein, es ist eigentlich noch nicht heilbar, weil wir auch die Ursache, die im Innenohr höchstwahrscheinlich liegt, noch nicht beheben können. Aber wir können natürlich trotzdem behandeln. Also es ist nicht so, dass man da vollkommen hilflos ist. Man kann eben gerade bei schwer belasteten Patienten versuchen, dass sie aus einem dekompensierten Zustand in einen kompensierten Zustand kommen. Also durch eine psychosomatische Therapie etwa, das ist das, was da am besten funktioniert, kann man den Patienten letztlich beibringen, mit dem Problem klarzukommen. Da ist viel Aufklärung dabei. Wie gehe ich damit um? Strategien für den Alltag, sowas wird dann gelernt. Und dann ist zumindest das Leiden reduziert und die Patienten können wieder einen normalen Alltag verbringen.
Welche Ursachen kennt man denn? Sie haben jetzt schon Lärmtrauma angegeben.
Genau.
Ich weiß selber von mir, dass die Halswirbelsäule, wenn die verspannt ist, auch Tinnitus hervorrufen kann.
Ja.
Das hat auch ein paar Wochen gedauert, ist aber dann wieder weggegangen,
ja,
mit Physio und Entspannung und so, Gott sei Dank. Also es ist dann bei mir quasi heilbar gewesen, aber die Ursache war dann irgendwie dann auch, ne, behandelbar.
Ja.
Also das heißt, wir haben vielleicht die Halswirbelsäule, wir haben das Lärmgeschehen. Was gibt's für weitere Ursachen?
Also da gehen wir jetzt schon relativ stark in die Details. Da muss man wissen, wie die Mechanismen sind, die letztlich zu Tinnitus führen. Und das ist ja auch immer noch Gegenstand der aktuellen Forschung.
Mhm.
Wir haben da ein eigenes Modell entwickelt, was alles das, was Sie jetzt gesagt haben, im Prinzip auch erklären kann. Also ich fange mal bei dem Schalltrauma an.
Mhm.
Das Schalltrauma führt dazu, dass man einen Hörschaden in der Cochlea, also im Innenohr, hat, dem Teil des Ohres, der letztlich die physikalischen Schallereignisse in elektrische Signale umsetzt, die dann vom Gehirn verarbeitet und als Schallereignis interpretiert werden.
Mhm.
Da kann ein ganz kleiner Schaden sein an diesen Haarzellen, das sind die, die tatsächlich diese Übertragung dann machen im Innenohr,
mhm,
der dazu führt, dass etwas weniger der Information von so einem Schallereignis in die Hörbahn und damit ins Gehirn übertragen wird. Und das kann so gering sein, dieser Verlust, dass sie das als Betroffener gar nicht wahrnehmen.
Mhm.
Also um ehrlich zu sein, ab einem gewissen Alter wird jeder so einen gewissen Hörverlust haben. Aber, was ich sagte, dieses weniger, was dann in die Hörbahn hineingeht, das bezieht sich halt auf bestimmte Frequenzen. Also sie haben ja üblicherweise so einen Hörschaden dann nicht über alle Frequenzen, also von hohen zu tiefen Tönen, sondern es sind bestimmte Bereiche besonders betroffen. Im Alter kennt jeder wahrscheinlich, das ist diese sogenannte Hochtonschwerhörigkeit, also da fängt es zuerst an, dass man die hohen Töne verliert. Aber ja, bei mir beim Rockkonzert oder so, da kann es eben auch sein, dass irgendwo bei irgendeiner Tonhöhe dann diese Schädigung ist. Und das ist dann auch der Bereich, wo der Tinnitus auftritt. Das heißt, dadurch, dass jetzt weniger Information aus einem bestimmten Frequenzbereich, einer bestimmten Tonhöhe ins Gehirn kommt, versucht das Gehirn, das zu kompensieren. Es gibt also praktisch Mechanismen, wie das Gehirn ständig versucht, aus dem, was aus dem Ohr ins Gehirn kommt, das Maximum an Information herauszuholen.
Mhm.
Und wenn eben diese Ungleichverteilung durch den Schaden entsteht, dann kommt es dazu, dass in der Hörbahn durch einen bestimmten Mechanismus eine Aktivität entsteht, also einfach eine neuronale Aktivität, die dann weitergeleitet wird bis zur Großhirnrinde. Das ist die Ebene, auf der dann das Schallereignis auch bewusst wird. Und dann kann es eben dort wahrgenommen werden. Es gibt dazwischen wahrscheinlich noch Instanzen, die das verhindern können, dass es tatsächlich bis ins Bewusstsein vordringt. Aber das ist sozusagen mal der basale Mechanismus. Wie das genau funktioniert, können wir auch noch genauer drauf eingehen, aber vielleicht mal auf Ihre verschiedenen Punkte noch eingehen. Also das ist zunächst mal, wie es beginnt, der Hörschaden. Und der kann, wie gesagt, so gering sein, dass auch ein HNO-Arzt den nicht messen würde.
Mhm.
Dann hatten Sie angesprochen die Verspannung zum Beispiel. Ja, also es gibt offensichtlich eine Komponente, die jetzt gar nichts mit dem Hörsystem zu tun hat, die aber trotzdem einen Einfluss auf das Hören hat.
Mhm.
Und da gibt es tatsächlich in der Hörbahn an der zweiten Station, das ist der sogenannte Nucleus cochlearis, da laufen zum Beispiel aus dem somatosensorischen System, also das ist das Sinnesystem, mit dem wir fühlen, da laufen Verbindungen in das Hörsystem hinein.
Mhm.
Das heißt, Information, die eigentlich primär gar nichts mit Hören zu tun hat, hat aber trotzdem einen Einfluss darauf, was in der Hörbahn passiert. Und das erklärt zum Beispiel, warum Sie durch Ihre Verspannung möglicherweise da einen Einfluss hatten auf diese Station.
Mhm.
Das erklärt auch, warum viele Tinnituspatienten, wenn sie zum Beispiel die Zähne fest aufeinander beißen, sie den eigenen Ton modulieren können. Der wird dann lauter oder leiser, wenn man so den Kiefer zusammenbeißt.
Stimmt,
und so.
Also ich habe mir auch ein neues Knirschschienchen machen lassen.
Ja,
das stimmt,
genau,
ja.
Genau. Ja,
beim
also
Zahnarzt.
Sprich, da sieht man, es muss also irgendeinen Mechanismus geben, der diese Verbindung herstellt zwischen dem somatosensorischen und dem Hörsystem.
Mhm.
Und dann hat das Ganze natürlich auch noch eine starke emotionale Komponente. Das heißt, da kommt das limbische System auch ins Spiel. Das sind die Anteile im Gehirn, die für Emotionsverarbeitung wichtig sind und die zum Beispiel auch in Stresssituationen dann besonders reagieren.
Mhm.
Und das ist ja auch bekannt, dass Stress als Auslöser für so einen Tinnitus.
Ja, genau, das ist immer
kann.
Der Reflex, ne? Die Leute, man sagt, ich habe
genau.
Nicht Tinnitus, hast du Stress? Das ist sozusagen das Erste, was man immer denkt.
Ja. Wir sehen es mittlerweile so, wobei da nicht alle Kollegen sich absolut einig sind. Also tatsächlich diese Frage, kann eine Stresssituation ganz alleine, ohne dass vorher schon ein minimaler Hörschaden vorgelegen hat, einen Tinnitus auslösen? Das ist tatsächlich noch umstritten unter den Kollegen. Ich persönlich würde sagen, nein. Das heißt also, der Stress kann das zwar auslösen, aber es muss dann trotzdem ein Hörschaden da sein. Das heißt, diese primäre Aktivität, die da in der Hörbahn entsteht, die man dann als Tinnitus wahrnehmen kann, die muss erstmal da sein. Und die Stresssituation aus unserer Sicht kann dann dazu führen, dass das auch tatsächlich bis ins Bewusstsein dann durchdringt. Mhm. Ja, also sozusagen, wenn man entspannt ist, wenn es einem gut geht, wenn man eben nicht in solchen großen Belastungssituationen ist, dann hat das Gehirn noch Möglichkeiten, das auszublenden, sozusagen, diese Aktivität. Also das Gehirn weiß dann, das ist jetzt etwas, was selbst in der Hörbahn entstanden ist und das ist ein echtes Geräusch von außen und kann das irgendwie differenzieren. In Stresssituationen funktioniert das dann nicht mehr. Mhm. Und dann kommen natürlich plastische Prozesse dazu. Das heißt, wenn dann mal so ein Tinnitus gehört wird, dann spielt alle Phänomene, die auch beim Lernen eine Rolle spielen, also solche selbstverstärkenden Mechanismen. Wenn da eine Aktivität ist, dann werden synaptische Verbindungen gestärkt, die genau diese
Erklären Sie mal, was synaptische Verbindungen sind?
Ja, gerne. Das sind also praktisch die Kontakte zwischen Nervenzellen. Nervenzellen kommunizieren meistens über chemische Signale, die an einer Synapse übertragen werden. Das heißt, die eine Nervenzelle schüttet einen Botenstoff an der Synapse aus, an ihrem Teil der Synapse, und eine andere Zelle bildet den anderen Teil der Synapse, nimmt diesen chemischen Botenstoff aus und macht dann daraus wieder elektrische Signale. Mhm. Und alles, was mit Lernen zu tun hat, spielt sich eigentlich über Veränderungen an solchen Synapsen ab. Also die können stärker werden, die können schwächer werden. Dadurch werden letztlich Informationsflüsse im Gehirn umgeleitet bei solchen Lernprozessen. Und die Chronifizierung eines Tinnitus, also wenn von einem ursprünglichen Geräusch, was jeder mal gehört hat, dann tatsächlich ein chronisches Problem wird. Das hängt eben auch dann mit solchen plastischen Prozessen im Gehirn zusammen. Das heißt, auch da verändern sich diese Informationsflüsse durch Veränderungen an den synaptischen Kontakten und dadurch kann so ein Geräusch dann eben chronisch werden. Mhm. Also es ist in jedem Fall ein mehrstufiger Prozess, der eben in der Peripherie beginnt, im Innenohr, der dann an dieser zweiten Synapse ist, das dann tatsächlich in der Hörbahn, also am Nucleus cochlearis. Da ist aus unserer Sicht so eine ganz entscheidende Stellschraube, weil da passiert dieser Optimierungsprozess für das Hören. Der ist dann eben gestört. Aber wie stark das belastet, ob das ins Bewusstsein dringt und so weiter, da sind dann viele höhere Hirnfunktionen auch beteiligt, gerade im limbischen System, kognitive Funktionen, alles, was mit Gefühlen und so weiter zu tun hat. Und deswegen spielt Stress auch so eine große Rolle.
Dann ist ja eigentlich die Konsequenz daraus, dass man sich dann relativ schnell in Behandlung begibt, weil sonst wird es ja chronisch, weil der Körper dieses Geräusch lernt.
Es ist in jedem Fall sinnvoll. Je früher, desto besser. Tatsächlich, also zum Beispiel Situation Rockkonzert oder sowas, da kann man auch versuchen, wenn es ganz kurz danach ist, noch was zu machen. In der HNO-Klinik wird dann üblicherweise mit Cortisol behandelt, was meiner Sicht aber nichts bringt. Nichtsdestotrotz, je früher man natürlich versucht zu intervenieren, desto größer sind die Chancen, dass man es verhindert, dass es überhaupt erst ein großes Problem wird. Mhm. Natürlich ist die Praxis so, dass in der Klinik dann erst die Tinnitus-Patienten aufschlagen, wo wir eigentlich schon sagen würden, das ist schon ein chronischer Bereich. Also sprich, die Leute denken, naja, es wird schon wieder weggehen. Und erst, wenn es dann eine ganze Weile nicht weggegangen ist, dann kommen sie tatsächlich in die Klinik. Man sagt aber, je nachdem, wie sie es einteilen, so 3 bis 6 Monate ist so der Bereich, wenn sie das so lange hören, da würde man dann bereits von einem chronischen Tinnitus sprechen.
Und dann ist ja so, wenn man so Kreislauf hat, also wenn einem der Kreislauf absackt, haben ja Frauen, glaube ich, mal öfter als Männer vielleicht, dann hat man auch manchmal ein Fiepsen im Ohr. Das ist ja auch dann eine Art von Tinnitus. Also das heißt, die Gefäßsituation durch Blutung spielt auch eine weitere Rolle vielleicht?
Ja, also wenn es jetzt nicht der objektive ist, den ich anfangs erwähnte, dass man einfach so ein Rauschen dann hört, den eigenen Blutfluss im Ohr praktisch hört, das wie gesagt wäre ein objektiver. Auch das andere kann eine Rolle spielen, wenn es sozusagen die Übertragung oder einfach die Funktion des Innenohrs beeinträchtigt, weil dort eine Unterversorgung ist. Da gehen wir jetzt vielleicht an der Stelle dann doch mal noch ein bisschen genauer in diesen Mechanismus rein. Also wir stellen uns vor, ich habe eine Schädigung im Innenohr oder eine Unterversorgung mit Sauerstoff, sodass zu einem bestimmten Zeitpunkt eben weniger Informationen aus einem bestimmten Frequenzbereich des Innenohrs in die Hörbahn hineingeht. Und dann gibt es jetzt das ist unser Modell, dann gibt es jetzt an dieser zweiten Synapse im Nucleus cochlearis einen Mechanismus, der als stochastische Resonanz bezeichnet wird. Das haben wir uns nicht ausgedacht, das ist in sich ein Phänomen aus der Physik. Und das heißt Folgendes. Wir stellen uns vor, so eine Nervenzelle wird immer dann Aktivität weiterleiten, wenn sie ein bestimmtes Erregungsniveau erreicht hat. Dieses Erregungsniveau hängt davon ab, wie stark der Input ist, den diese Zelle in dem Fall aus dem Ohr bekommt. Wenn es da jetzt eine Schädigung gibt, dann heißt das ja, da kommt weniger an. Und es könnte also sein, dass so wenig ankommt an dieser einen Zelle, dass diese Schwelle nicht erreicht wird. Das heißt, dann würde gar keine Information mehr weitergeleitet ins Gehirn. Und das heißt, an der Stelle wäre das Hören sozusagen nicht möglich. Was das Gehirn dann macht, die Hörbahn, ist, dass es ein neuronales Rauschen, so wie wir das nennen, zusätzlich einfüttert zu dieser Zelle. Das heißt, da haben wir einmal ein Signal, was noch kommt, aber eigentlich zu schwach ist, um weitergeleitet zu werden. Und auf dieses Signal addiert das Gehirn jetzt Rauschen drauf. Und die Summe aus dem Signal plus dem Rauschen ist dann wieder stark genug, um weitergeleitet zu werden. Das heißt, dann höre ich wieder etwas. Es ist nur etwas verrauscht. Also es ist, ne, klar, Qualität ist nicht mehr so gut. Aber das ist eine Feedbackschleife. Das heißt, es gibt so eine Optimumskurve, wie viel Rauschen ich genau zumischen muss, damit ich die maximale Informationsübertragung ins Gehirn habe. Und das macht das Innenohr, beziehungsweise die Hörbahn an dieser Stelle, ständig. Also auch bei Ihnen und bei mir jetzt gerade wird das ständig angepasst. Da wird ein bisschen draußen zugemischt, ein bisschen weggenommen. Das Gehirn berechnet, wie viel Information kommt und kann sozusagen dieses optimale Rauschen finden. Und die Quelle des Rauschens, da komme ich jetzt wieder auf das, was wir vorhin mit Ihrem verspannten Nacken besprochen haben. Die Quelle des Rauschens kommt hochwahrscheinlich aus dem somatosensorischen System. Das ist also einfach eine Aktivität, die da reinkommt, und die wird dann sozusagen feinjustiert vom Hörsystem, wie viel davon brauche ich jetzt, um den Informationsfluss in die Hörbahn zu optimieren. Also das ist unser Modell der stochastischen Resonanz, und das erklärt eigentlich alle diese Phänomene, über die wir jetzt schon gesprochen haben, zumindest was die initiale Entstehung des Tinnitus angeht. Ja, also geht es nicht ums limbische System oder ob das dann ins Bewusstsein dringt oder nicht, aber wo kommt zunächst mal initial die Aktivität her, die man dann später als Tinnitus wahrnehmen würde, wenn sie entsprechend weitergeleitet wird.
Sie haben ja erzählt, dass bei Ihnen beide Ohren einen hohen Ton haben. Mhm. Bei mir war das so, dass linksseitig ich einen hohen Ton hatte und der wurde schlimmer, wenn ich rechts auf dem Kopfkissen lag.
Ja.
Und wurde irgendwann vom Piepsen zum Rauschen und ist dann irgendwann abgeheilt. Ein Patient von mir sagt, er hatte ein pulssynchrones Rauschen, das auch von selber irgendwie nach Monaten weggegangen ist, ohne Therapie. Und ein weiterer Patient oder eigentlich sogar ein Bekannter auch von mir, der sagt, das war ein Dröhnen, das ihm nicht mehr ermöglicht hat, über lange Zeit in die Öffentlichkeit zu gehen, an lautere Plätze zu gehen, wo er praktisch fast nicht mehr lebensfähig gewesen ist, weil das so laut war. Und der hat das irgendwie immer noch, aber er konnte das, wie Sie auch schon erzählt haben, irgendwie kompensieren. Wie kommt es zu so unterschiedlichen Symptomen? Also Tinnitus scheint ein Überbegriff für alle möglichen Geräusche zu sein.
Absolut. Also Tinnitus bezeichnet erstmal jedes dieser Ohrgeräusche. Und warum das so unterschiedlich sich anhören kann, hängt damit zusammen, aus unserer Überzeugung, wie dieser Hörschaden genau aussieht. Also wenn dieser Hörschaden tatsächlich nur an einer kleinen Stelle in der Cochlea, also im Innenohr ist, wo praktisch ein ganz schmales Frequenzband ist, dann wird eben auch genau nur dieses Frequenzband durch die stochastische Resonanz verstärkt. Und dann hört man genau bei der Frequenz diesen Tinnitus. Über diese Überlegung scheiden übrigens auch andere Modelle, die es natürlich auch gibt, neben unserem aus, die zum Beispiel vorhersagen würden, dass der Tinnitus eher am Randbereich der Schädigung oder so gehört wird. Das passt nicht zum klinischen Bild. Klinisch hören die Patienten, wenn sie so einen tonalen Tinnitus haben, den tatsächlich im Bereich des größten Hörverlustes, wenn man den schon messen kann. Wenn sie komplexere Geräusche wahrnehmen, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass eben auch größere Bereiche in der Cochlea gestört sind. Also ein Geräusch oder ein Klang oder was auch immer ist ja aus verschiedenen Frequenzen zusammengesetzt. Und in jedem einzelnen dieser Frequenzkanäle, wenn sie denn geschädigt sind, passiert genau das, was ich gerade mit der stochastischen Resonanz beschrieben habe. Und wenn das also in mehreren Frequenzkanälen passiert, können auch entsprechend viel komplexere Schallwahrnehmungen entstehen.
Und auch die Lautstärke kann variieren demnach.
Absolut.
Wow.
Und dieses Problem dieser Unterschiedlichkeit des Tinnitus, das ist tatsächlich das, was uns und auch viele Kollegen auf der ganzen Welt gerade jetzt auch akut intensiv beschäftigt. Wir selbst haben da gerade einen großen Verbundantrag gestellt, um genau das zu untersuchen. Diese Unterschiedlichkeit des Tinnitus und welche Subtypen es da möglicherweise gibt. Weil das, was Sie jetzt so beschrieben haben, das sind so anekdotische Beschreibungen von Patienten. Der eine erzählt das, der andere erzählt das. Aber den Versuch, das mal zu systematisieren, ob es da zum Beispiel auch eine genetische Komponente gibt, wer ist für was anfälliger, das könnte auch sein. Also all diese Dinge muss man mal untersuchen. Und heutzutage kann man sowas angehen mit den sogenannten Big Data Ansätzen, wo man einfach unheimlich viele Datenmengen zu allen möglichen Parametern sammelt von Tinnitus-Patienten. um das dann entsprechend einzuteilen. Also eine Unterscheidung zum Beispiel, die da auch ganz sicher relevant ist, ist die Frage, ob zusätzlich zum Tinnitus eine Hyperakusis vorliegt, also eine Überempfindlichkeit gegen Schallereignisse. Ja, es gibt Patienten, die zusätzlich zu ihrem Tinnitus darunter leiden. Das heißt, da werden relativ moderat laute Geräusche bereits als sehr unangenehm laut empfunden. Und es gibt Tinnitus-Patienten, die nicht darunter leiden. Und all das muss sich ja irgendwie unterscheiden. Und auch dafür gibt es schon Modelle, die das letztlich auseinanderhalten würden, was da wo passiert ist. Aber genau das sind Gegenstände noch laufender Untersuchungen.
Wie sieht's aus mit anderen Erkrankungen? Depressionen, haben Sie ja schon gesagt, das kann einen so belasten, dass man dadurch psychisch erkrankt. Gibt es weitere Erkrankungen, die vielleicht auch im Gehirn dann passieren, wenn man ständig unter diesem Ohrgeräusch leidet? Und gibt es vielleicht noch weitere Erkrankungen, die einen veranlagt machen, einen Tinnitus zu entwickeln? Also wie sieht's aus mit anderen Krankheiten, kurzum?
Also die Veranlagung, wie gesagt, das untersuchen wir auch gerade und nicht nur wir, sondern viele Kollegen natürlich auch. Ob es da eine genetische Komponente gibt, das ist noch nicht klar. Das ist möglich, aber das wissen wir noch nicht. Eine Veranlagung im Sinne, dass eine andere Erkrankung den Tinnitus befördern würde, das ist eben in erster Linie der Hörschaden. Das ist sozusagen auch ursächlich für den Tinnitus. Auf der anderen Seite würde ich nicht sagen, dass der Tinnitus dann schwere Folgeerkrankungen nach sich zieht, die außerhalb dieses ganzen Bereiches alles, was psychische Beeinträchtigungen sind. Da natürlich sehr viel. Also über Stress haben wir ja schon gesprochen, das verstärkt das. Aber Angstzustände, Depressionen bis hin zum Suizid, das sind letztlich Folgen dieser Belastung, wenn Patienten eben nicht mit dem Tinnitus klarkommen, wenn sie also einen dekompensierten Tinnitus haben und wirklich stark leiden, Arbeitsunfähigkeit und so weiter. Das sind dann so Teufelskreise, in die man hineingerät. Ne? Also das heißt, der Tinnitus wird wahrgenommen, er wird als belastend empfunden. Man zieht sich vielleicht in die Stille zurück. Das macht den Tinnitus eher noch schlimmer. Und so kommt man in solche Teufelskreise rein, die psychische Belastung dann steigern können, bis hin zur Arbeitsunfähigkeit oder Schlimmerem. Und da auszubrechen, das ist eben das, woran so eine psychosomatische Therapie dann ansetzt, dass genau diese Teufelskreise durchbrochen werden und sich eben nicht weiter steigern, sondern eher eben wieder in einen kompensierten Zustand zurückgehen.
Wie sieht's aus mit Hörsturz? Hat das auch was mit Tinnitus zu tun?
Naja, aus einem Hörsturz, dann haben Sie ja auch einen starken Hörverlust auf dem jeweiligen Ohr. Es ist ja meistens auf einem Ohr dann. Das kann natürlich einen Tinnitus nach sich ziehen, wenn das nicht wieder weggeht. Also wenn Sie einen Hörsturz haben, der länger bleibt, dann ist es im Grunde wie ein anderer Hörverlust auch. Das heißt, auch da wieder gleicher Mechanismus, weniger Information geht in die Hörbahn und so weiter. Alles, was wir schon besprochen haben, passiert dann da natürlich auch, klar.
Wenn ich jetzt merke, es ist ein Tinnitus da, wie schnell sollte ich zum Arzt und welchen Arzt suche ich überhaupt auf? Wer hilft mir?
Also es gibt da wirklich ein breites Angebot und man muss fast sagen, leider an Therapiemöglichkeiten, die da angeboten werden. Leider auch teilweise sehr teuer, da muss man wirklich aufpassen. Das Fatale ist, Tinnituspatienten sind teilweise wirklich verzweifelt und sind bereit, alles auszuprobieren, wenn sie schon bei vielen Ärzten waren und auch viel Geld dafür zahlen. Und davon kann ich nur dringend abraten. Also unterm Strich muss man sagen, dass alle diese Therapien zwar in Einzelfällen helfen können, aber eigentlich nicht so evidenzbasiert sind, dass man sagen kann, sie helfen wirklich jedem Tinnituspatienten. Was mit Sicherheit auch damit zusammenhängt, dass es eben nicht nur eine Form von Tinnitus gibt, da hatten wir gerade drüber gesprochen, sondern eben verschiedene Subtypen wahrscheinlich. Und wenn ich also jetzt eine bestimmte Behandlungsmethode nehme, dann kann es eben sein, dass es ein paar Patienten hilft, aber ganz vielen anderen eben nicht hilft. Was gut funktioniert tatsächlich bei, würde ich tatsächlich sagen, allen Patienten, das ist eben die psychosomatische Therapie, die ja aber nicht auf Heilung abzielt, sondern darauf zu lernen, mit dem Tinnitus letztlich zu leben, wodurch er dann aber auch leiser werden kann und tatsächlich vielleicht irgendwann gar nicht mehr im Alltag groß wahrgenommen wird. Also das wäre sozusagen das Ziel, was damit zu erreichen ist. Was man auch sagen muss, ist, dass viele Patienten berichten, dass sie nach einer Versorgung mit Hörgeräten, also wenn der Hörschaden behandelt wird, das kann auch ein Cochlea-Implantat sein, also bei sehr stark Schwerhörigen. Das ist dann eine elektrische Stimulation im Innenohr bei Patienten, die praktisch taub sind. Kann man durch, wenn der Hörnerv noch intakt ist, durch eine elektrische Stimulation des Hörnerven auch zumindest ein gewisses Hörvermögen wieder zurückgeben. Und viele dieser Patienten berichten tatsächlich, dass dann auch der Tinnitus verschwunden ist oder zumindest viel schwächer geworden ist. Und das ist tatsächlich auch die Stoßrichtung, in der wir hier auch in meiner Arbeitsgruppe mit einer neuen Behandlungsmethode ansetzen. Denn wenn wir uns nochmal unser Modell ins Gedächtnis rufen, macht das ja durchaus Sinn. Wenn initial der Hörschaden die Ursache war, dass der Tinnitus überhaupt entstanden ist, dann kann man natürlich hoffen, dass durch eine Behebung des Hörschadens man entsprechend auch den Tinnitus dann wieder los wird. Das heißt, es gibt dann wieder einen normalen Informationsfluss in die Hörbahn hinein aus dem Ohr oder zumindest einen verbesserten Hörfluss, sodass eben dieser ganze Mechanismus mit der stochastischen Resonanz, dem neuronalen Rauschen, was dann hochreguliert wird und so weiter, dass das dann alles nicht mehr nötig ist. Tatsächlich versuchen wir auch gerade mit einem Verfahren, das diese Idee auch verfolgt, auch bei Patienten, die eben noch nicht so schwerhörig sind, zum Beispiel, dass sie ein Hörgerät angepasst bekommen, eine Behandlung zu machen, die darauf beruht, dass sie ein ganz leises Rauschen angepasst kriegen, was dann über einen Kopfhörer oder auch über ein Hörgerät dann eingespielt wird. Und dieses externe Rauschen soll praktisch das interne neuronale Rauschen, was das Gehirn normalerweise sonst selber macht, ersetzen. Das heißt, wenn man da die richtige Frequenz und die richtige Lautstärke trifft, dann, und das haben wir jetzt tatsächlich auch schon in 2 Studien zeigen können, führt es dazu, dass bei den Patienten der Tinnitus leiser wird oder wenn man es optimal trifft, bei einigen ist er sogar ganz verschwunden, solange man diese Stimulation macht. Jetzt ist dann der Einwand, naja gut, dann hört man halt das Rauschen und nicht mehr den Tinnitus, aber tatsächlich ist das Rauschen so leise, also wir reden von etwa 1-2 dB oberhalb der Hörschwelle, dass man das im Alltag, wenn sie das permanent tragen, wahrscheinlich gar nicht mehr wahrnehmen wird. Und insbesondere, wenn man Patienten damit helfen kann, zum Beispiel einfach einzuschlafen. Viele haben ja auch Schlafprobleme durch den Tinnitus, weil sie einfach keine Ruhe finden.
Hast du auch mit lästigen Ohrgeräuschen zu kämpfen? Die innovative App TinniTrax hilft dir dabei, sie gezielt auszublenden. Mit Hilfe individuell abgestimmter Einheiten lernst du einen besseren Umgang mit deinem Tinnitus. Und das Beste? Die Nutzung der App ist für TK-Versicherte 12 Monate lang kostenlos. Mehr Infos dazu findest du auf tk.de.
Weil Sie sagen gerade, keine Ruhe finden, ne? Wenn man so schlafen gehen will, dann kommt ja die Stille und die Stille ist dann nicht mehr still. Da kriegt man so eine Sehnsucht nach Stille. Und wenn man tagsüber abgelenkt ist, dann nimmt man den Tinnitus wahrscheinlich nicht immer wahr, ne? Oder?
Also je nachdem, wie schwer die Belastung ist, bei den hochgradig Dekompensierten, die nehmen den immer wahr, also die kommen gar nicht mehr raus. Aber bei denen, wo es so, naja, mittelmäßig ist, so irgendwo zwischen kompensiert und dekompensiert, da ist es tatsächlich so, dass es dann besonders belastend wird, eben in solchen Ruhesituationen, wo man sich eigentlich entspannen möchte und dann ist kein Außengeräusch mehr, dann wird auch nicht mehr maskiert. Also maskiert würde heißen, die Außengeräusche sind einfach lauter als der eigene Tinnitus, sodass sie den verdecken. Wenn das alles nicht mehr da ist, dann nimmt man eben gerade in solchen Ruhesituationen den Tinnitus besonders stark wahr und dann wird er dann in diesen Situationen auch als besonders belastend empfunden. Und wir versuchen eben gerade über dieses Ersetzen, dieses internen durch ein externes Rauschen, genau das zu erreichen, dass die Patienten dann während dieser ganz leisen Stimulation eben Ruhe und Stille dann auch finden können. Wie das sich langzeitig auswirkt, das wissen wir noch nicht, das untersuchen wir gerade, weil die Hoffnung wäre natürlich auch, dass das wieder plastische Prozesse anstößt, sodass es auch insgesamt stabil besser wird. Im Moment ist es so, nur solange der Ton am Ohr ist, solange ist auch die Entlastung da.
Wie sieht's denn aus so mit durchblutungsfördernden Maßnahmen? Sie haben ja schon vorhin mal Cortison erwähnt, aber es gäbe ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, Acetylsalicylsäure zu geben, also bekannt als Aspirin vielleicht oder andere durchblutungsfördernde Mittel. Oder wie sieht's aus mit diesen Sauerstoffüberdruckkammern, die man auch bei Tauchertrauma gibt?
Ja.
Was halten Sie von diesen Methoden?
Also grundsätzlich, wenn eine Durchblutungsstörung das Problem ist, dann werden natürlich durchblutungsfördernde Maßnahmen helfen. In der Regel ist es aber ja eben nicht der Fall. Also wenn Sie einen Hörschaden haben, da können Sie mit einer gesteigerten Durchblutung dann auch nichts erreichen. Und tatsächlich ist es so, dass Acetylsalicylsäure, also Aspirin, in hohen Dosen sogar einen Tinnitus auslöst.
Wow, gut zu wissen.
Also davon würde ich dringend abraten. Das wird Ihnen ganz sicher beim Tinnitus nicht helfen. Und die Sauerstofftherapie halte ich persönlich auch nichts davon. Tut mir leid, wenn ich immer so negativ bin, aber.
Seien Sie ehrlich, ist gut, ist wichtig, weil viele ja darauf dann die letzte Hoffnung setzen und vielleicht dann auch wieder, ne, warten, bis sie dann da drankommen und dann hilft's nichts.
Klar. Also, da wäre ich auch vorsichtig. Ich meine, ich bin jetzt kein Fachmann auf dem Gebiet. Insofern das auch mit Vorsicht genießen. Aber natürlich als Physiologe weiß man, dass natürlich Sauerstoff in sehr hohen Konzentration, also wenn Sie einen sehr hohen Sauerstoffpartialdruck haben, das wissen auch die Taucher, wird ja der Sauerstoff irgendwann toxisch. Also wenn es zu viel wird, überlasten die letztlich die Enzyme, die wir haben, um die Sauerstoffradikale abzubauen. Also da gibt es Katalase und andere noch, die das machen. Die haben irgendwo eine Kapazitätsgrenze. Wenn sie die überschreiten, dann ist der Sauerstoff toxisch, weil er Radikale bildet, die der Körper dann nicht mehr abbaut. Und dann gibt es Gewebsschäden und alles Mögliche kann dann passieren. Also die Taucher, die zum Beispiel so mit Sauerstoffanreicherung, mit Nitrox-Geräten oder so tauchen, die wissen das und die dürfen deshalb zum Beispiel auch nicht zu tief tauchen, damit sie eben nicht über diese hohen Sauerstoffpartialdrücke rüberkommen.
Jetzt haben wir vorhin gesprochen von Zahnschiene, also von Kieferverspannung. Wir haben gesprochen von Entspannungsmethoden, Stressabbau. Ich habe erzählt von meiner Physiotherapie. Gibt es ja noch Chirotherapie, manuelle Therapie. Ja. Dann gibt es vielleicht noch das Thema Kopfkissen. Was halten Sie denn von diesen allgemeinen Ansätzen, die ja im Grunde schneller zur Verfügung stehen und die man auch selber im Griff hat? Sind das sinnvolle Ansätze oder war das jetzt bei mir Zufall, dass das half?
Nee, absolut nicht. Also das würde ich auf alle Fälle ausprobieren. Ich meine, es ist dann sicherlich sehr individuell, was dann wem hilft. Aber grundsätzlich, da es ja den Zusammenhang gibt, dass Stress und auch körperliche Verspannung, so wie bei Ihrem Nacken, das ganze Phänomen verstärken können, kann natürlich, wenn Sie den Stress abbauen oder die Verspannung abbauen, das umgekehrt natürlich auch helfen. Man muss aber da wissen, dass man dabei nicht an der Ursache des Tinnitus ansetzt. Also der Hörschaden ist immer noch da, die Aktivität in der Hörbahn wird entstehen, aber es kann eben dazu führen, dass es zum Beispiel nicht mehr bewusst wird oder dass die Verstärkung durch den somatosensorischen Input, weil sie eine Nackenverspannung haben oder auch durch den verspannten Kiefer, dass das nicht mehr zusätzlich noch das Problem verstärkt und eben umgekehrt dann auch wieder abmildert. Also das würde ich in jedem Fall probieren. Kann helfen, wird aber nicht heilen in dem Sinne.
Also ich bin geheilt jetzt, finde ich. Also ich merke gar nichts mehr. Und der HNO hat auch keine Hörschädigung festgestellt.
Ja, kann er wahrscheinlich auch nicht. Also ich hatte ja gesagt, dass ein ganz leichter Hörverlust schon ausreichen kann, dass dieser Mechanismus, den ich beschrieben habe, im Gang kommt. Wir sprechen da von einem versteckten Hörverlust oder auf Englisch einen Hidden Hearing Loss. Mhm. So ist es beschrieben in der Literatur. Und das heißt Folgendes, da sind einfach in der Cochlea ein paar Haarzellen geschädigt. Mhm. Es sind aber immer noch genug da, sodass die Information grundsätzlich in die Hörbahn kommt. Mhm. Also Hidden Hearing Loss heißt, es gibt eine Reduktion der Übertragung aus der Cochlea ins Gehirn, ohne dass ich das schon an den Hörschwellen messen kann. Das praktisch nach so einem leichten Schalltrauma, und das muss jetzt auch nicht mal ein lautes Rockkonzert sein wie bei mir, schon bis zu 50% der Nervenfasern, die praktisch von dem Ohr ins Gehirn ziehen, geschädigt sein können. Die sind weg. Das heißt, da fehlt 50% der Information. Aber da eben immer noch was ankommt, ist die Hörschwelle noch normal. Mhm. Da sehen Sie gar nichts. Ja, wo Sie es merken würden, keine Angst, es müssen keine 50% sein. Es ist aber sicherlich bei jedem schon weniger, sodass es reichen kann, diesen Mechanismus auszulösen.
Mhm. So spannend. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Tinnitus nie wieder verschwindet?
Ja, das ist jetzt schwer, irgendeine Zahl zu nennen natürlich. Wenn er unbehandelt ist, ist sie sicherlich gering. Wenn Sie sich in eine psychosomatische Therapie begeben, ist die Chance A, dass Sie es bis zu einem kompensierten Zustand schaffen, sicherlich gut, würde ich sagen.
Es hat auch Ihnen geholfen, Ihnen persönlich, diese psychosomatische Therapie?
Ich persönlich habe sie gar nicht gemacht, weil ich nie in einem dekompensierten Zustand war. Ich wusste ja, was Tinnitus ist. Ich hatte mich damit beschäftigt. Also bei vielen Patienten ist es ja so, dass wenn das erste Mal auftritt, dass dann so eine gewisse Angst oder Panik entsteht. Oh Gott, was habe ich da jetzt? Manche denken, sie wären verrückt, weil sie was hören, was andere nicht hören. Andere denken, sie haben einen Hirntumor oder irgend sowas. Ich wusste ja schon, als es bei mir auftrat, dass das alles nicht der Fall ist. Also die Angst kann man den Hörerinnen und Hörern auch nehmen. Der Tinnitus selbst ist keine lebensbedrohliche Krankheit. Er beruht nicht auf irgendeinem lebensbedrohlichen Zustand, sondern es ist schlicht und ergreifend die Ursache, diese Schädigung im Gehör, die dann verstärkt werden kann durch all das, worüber wir jetzt schon gesprochen haben. Also diese Angst kann man den Patienten schon mal nehmen. Und einfach das Wissen darum, dass das so ist, kann den Patienten schon mal dazu bringen, dass er, sagen wir mal, sich nicht hineinsteigert in einen Zustand, der dann irgendwann dekompensiert ist. Vielleicht auch noch ganz interessant, dieser Mechanismus, den ich beschrieben habe. Ich sagte ja, dass das eigentlich ein Mechanismus ist, der dazu da ist, ständig den Informationsfluss ins Gehirn zu optimieren. Und tatsächlich ist es so, dass in unseren Klinikdaten, also wir haben ja hier Daten von Patienten mit und ohne Tinnitus, dann sehen wir, dass die Tinnitus-Patienten in einem bestimmten Frequenzbereich bessere Hörschwellen aufweisen als die Patienten ohne Tinnitus. Mhm. Das heißt, der Mechanismus, der dem Hörschaden entgegenwirkt, der ist eben aktiv bei den Tinnitus-Patienten. Und das ist vielleicht auch schon was, was so ein bisschen zur Beruhigung beitragen kann. Wenn ich einen Tinnitus habe, höre ich eigentlich ein bisschen besser, als wenn ich beim gleichen Hörschaden keinen Tinnitus hätte.
Das tröstet ein bisschen.
Das tröstet vielleicht ein bisschen. Sicherlich nicht die Patienten, die jetzt wirklich schon massiv darunter leiden. Da wird so eine Erkenntnis sicherlich noch nicht reichen. Aber sagen wir mal für alle, wo es vielleicht akut ist und die sich fragen, oh mein Gott, was passiert da jetzt und wie stark leide ich darunter und so weiter, glaube ich, ist einfach das Wissen darum, was eigentlich passiert, das Wissen, welche Mechanismen im Gehirn ablaufen und dass sie zumindest mal auf keinen Fall lebensbedrohlich sind in irgendeiner Art und Weise. Das kann, glaube ich, vielen Patienten schon mal diese Ängste nehmen, die einfach aus einer Unwissenheit resultieren.
Wenn ich jetzt also einen Tinnitus habe, gehe ich zum HNO-Arzt und ich suche mir einen Psychosomatiker zum Behandeln?
Genau. Idealerweise suchen Sie sich jemanden, der das beides macht. Also es gibt eine ganze Reihe von spezialisierten Zentren in Deutschland, die man, wenn man jetzt wirklich ein Problem hat, würde ich empfehlen, die mal aufzusuchen, weil die natürlich erstens mal sehr viele Tinnituspatienten sehen und dann auch diese Therapieform anbieten. Das Problem mit dem normalen niedergelassenen HNO-Arzt, ich will da keinem Kollegen zu nahe treten, aber das wissen die auch selber, ist, dass sie eigentlich auch nicht groß helfen können, außer die audiometrische Untersuchung zu machen und dann eben an einen Kollegen weiter zu verweisen, der die Psychotherapie macht. Und leider gibt es auch viele Kollegen natürlich, die sagen, entweder wir können gar nichts machen oder ja, wir geben mal 2 Wochen Cortisol oder so, was dann, ja, dann hat man was gemacht, aber es ist letztlich nicht zielführend.
Und wie sieht die psychosomatische Therapie aus? Also redet man da über seine Sorgen und Probleme und dann kommt man damit klar oder muss ich mir das vorstellen?
Ich weiß, dass es in Berlin zum Beispiel so ein Programm gibt, was dann über 7 Tage geht. Also das ist eine Kombination natürlich aus Gesprächstherapie. Es wird Gruppensitzungen auch geben. Es gibt vor allem auch Entspannungstechniken, die man lernen kann. Es gibt Informationen darüber, wie man dann im Alltag damit umgehen kann. Und soweit ich weiß, dauert so eine Therapie 7 Tage. Und dann soll man praktisch das Rüstzeug mit nach Hause nehmen, um dann selber weiter zu üben und einfach die Fähigkeiten zu haben, damit umzugehen.
Und gibt es spezielle Herausforderungen, wenn Kinder oder sehr alte Menschen betroffen sind?
Naja, sicherlich. Also das sind die Herausforderungen, die es praktisch in allen anderen Kontexten auch gibt, die man dann zu berücksichtigen hat. Ich glaube, das kann man nicht so pauschal sagen. Das wird immer vom Individuum abhängen. Sie werden auch bei Kindern welche haben, die vielleicht ruhig sind und auch bei älteren Menschen haben, die irgendwie sehr, sehr aufgeregt sind. Also wichtig ist, dass Tinnitus eine hochindividuelle Geschichte ist. Nicht nur, was das Klangereignis betrifft, was derjenige Patient jetzt gerade hört, also ob es ein Pfeifen ist oder irgendwas anderes, sondern eben auch, was die psychische Konstitution, sagen wir mal, den Aufklärungsgrad der Patienten und so weiter betrifft. Deswegen ist es eben so wichtig, dass man da individuelle Behandlungsstrategien jetzt auch entwickelt, weil ich glaube, da sind sich mittlerweile alle Kollegen einig, die eine Pille oder die eine Therapie, die irgendwann mal einfach für jeden den Tinnitus behandelbar machen wird, die wird es nicht geben. Ist ja auch, sagen wir mal, gerade wirklich auch eine Erkenntnis, die sich nicht nur bei uns durchsetzt, die Idee der individuellen Medizin oder individualisierten Medizin, das ist auch im Tinnitusbereich ganz wichtig.
Und da geht jetzt auch die Forschung hin. Man hat jetzt nicht ein neues Medikament, eine Wunderwaffe, ein Biological oder sowas, das gibt's noch nicht.
Nee, also solange wir nicht irgendwie ein Verfahren finden, wo wir Haarzellen regenerieren können, und das sind halt leider neuronale Strukturen, die beim Säuger eben nicht mehr regenerieren, wenn sie mal kaputt sind. Also solange wir das nicht reparieren können, Klammer auf, auch da gibt es tatsächlich natürlich Forschergruppen, die daran arbeiten, sowas zu machen über Stammzellen oder wie auch immer. Aber solange das nicht geht, können wir praktisch die Ursache nicht beheben. Wir können sie abmildern, zum Beispiel durch ein Hörgerät oder durch ein Cochlea-Implant. Das heißt, da kann man Hörvermögen wieder herstellen, künstlich, auch ohne, dass die Haarzellen tatsächlich regeneriert sind. Und das funktioniert ja auch, hatte ich ja beschrieben. Aber wir müssen uns sicherlich von der Vorstellung verabschieden, irgendwann haben wir die Heilmethode für Tinnitus, die allen Patienten gerecht werden wird. Das wird sicherlich individualisierte Ansätze geben müssen.
Die Techniker macht den Mythencheck.
Mythos Nummer 1. Die Ohrgeräusche, die sind eine reine Einbildung.
Das ist falsch. Die Ohrgeräusche sind zwar nur für den Betroffenen wahrnehmbar, sie entstehen aber durch eine veränderte Verarbeitung im Gehirn und sind also als eine reale Aktivität im Gehirn, die dann als Schall wahrgenommen wird.
Mythos Nummer 2. Betroffene brauchen vor allem Stille.
Das würde ich auch nicht so unterschreiben. Betroffene wünschen sich sicherlich Stille. Aber wenn sie sich mit ihrem Tinnitus in Stille begeben, kann das eher dazu führen, dass der Tinnitus noch verstärkt wahrgenommen wird, weil eben keine Umgebungsgeräusche mehr da sind, die den Tinnitus zum Beispiel maskieren könnten.
Mythos Nummer 3. Starker Alkoholkonsum kann zu einem Tinnitus führen.
Indirekt möglicherweise, wenn er nämlich irgendetwas verstärkt, was wir jetzt schon im Laufe des Podcasts diskutiert haben. Also zum Beispiel, wenn er Stress verstärkt, wenn er Nervenschädigungen verstärkt, also Alkohol in hohen Konzentrationen, Alkohol ist ein Zellgift, kann natürlich auch Nervenzellen schädigen. Wenn also irgendetwas davon passiert im Bereich der Hörbahn, was eine Schädigung der Hörbahn nach sich zieht oder Stress verstärkt oder Depressionen, dann könnte das natürlich auch den Tinnitus verstärken.
Das war der Mythencheck der Techniker.
Welche Rolle spielen denn Hörschutzmaßnahmen bei der Vorbeugung von Tinnitus? Da werden Sie jetzt sagen, ganz große Rolle wahrscheinlich.
Absolut, kann man gar nicht unterschätzen. Also Hörgesundheit ist, glaube ich, ein Thema, was uns in Zukunft, oder ich sage mal, ich hoffe, dass uns das in Zukunft stärker beschäftigen wird als Gesellschaft insgesamt. Es gab vor wenigen Jahren eine Studie beim Lancet, da ging es nicht nur um Tinnitus, sondern da ging es um Risikofaktoren für eine Altersdemenz. Und da ist der Hörverlust im mittleren Alter der größte Risikofaktor, der dabei rausgekommen ist. Also der verstärkt das persönliche Risiko, an einer späteren Demenz und eben kognitiven Einbußen zu erkranken, um 8-9%, waren es, ich glaube, es waren 9%. Es ist erheblich. Also kein anderer Faktor war so groß. Das heißt also, sich um Hörgesundheit zu kümmern, ist nicht nur vor dem Hintergrund, dass man einen Tinnitus vermeiden will, extrem wichtig. Hörschäden insgesamt ziehen natürlich noch eine ganze Reihe von anderen Problemen nach sich. Denken Sie an Sprachverständnis, da gibt es dann Cocktailparty-Effekt, also hörgeschädigte Menschen, die sich in lauten Gesprächsrunden nicht mehr zurechtfinden, dadurch dann sich sozial zurückziehen, vereinsamen, dann wieder depressiv werden. Also wir unterschätzen, glaube ich, ganz stark, wie wichtig der Hörsinn in unserem allgemeinen Leben ist im Vergleich zum Beispiel zum visuellen Sinn. Das ist auch immer eine Frage, die ich meinen Studenten ganz gerne stelle. Was wäre denn für euch schlimmer, wenn ihr euer visuelles, also euer Sehvermögen verlieren würdet, erblinden würdet oder wenn ihr ertauben würdet? Und eigentlich jeder sagt, erblinden finde ich schlimmer. Tatsächlich ist es aber so, dass die Selbstmordrate bei Erblindeten, nicht bei Blindgeborenen, verschwindend gering ist und bei Ertaubten viel höher ist. Und das liegt daran, dass eben die sozialen Kontakte fehlen. Also wenn man erblindet, dann ist man im Familien-, im Freundeskreis immer noch sprechfähig, ist sozusagen sozial integriert. Mhm. Wenn man taub ist, dann sitzt man zwar noch dabei, aber man kriegt nichts mehr mit. Mhm. Das heißt, diese soziale Komponente, der Rückzug, die Vereinsamung, die daraus resultieren kann, ist ein viel größeres Problem bei Tauben, als es zum Beispiel Blinde haben.
Mhm. Ist nachvollziehbar.
Deswegen, wir können den Hörsinn gar nicht unterschätzen. Und wenn wir uns da mehr drum kümmern würden und mehr auf Hörschutz achten würden, dann hätten wir wahrscheinlich auch, also in dem Maße, in dem Hörschädigungen zurückgehen, wird auch das Tinnitus-Problem zurückgehen.
Also auf dem nächsten Rockfestival, wie schütze ich mich? Was tue ich am besten?
Ich würde solche Ohrstecker mitnehmen. Da gibt es ja ein breites Spektrum von solchen Einmalsteckern bis hin zu wirklich an die eigene Ohrmuschel angepassten, die man sich beim Hörgeräteakustiker machen lassen kann. Die kosten dann ein bisschen mehr, dafür passen sie gut und sind dann auch länger zu verwenden. Und damit kann man einfach den Schallpegel dämpfen, sodass man eben nicht mehr den, was weiß ich, 120 oder mehr dB ausgesetzt ist, sondern sind es vielleicht noch 80. Dann hört man die Musik immer noch. Es wird sicherlich für den einen oder anderen den Hörgenuss natürlich mindern, weil das Laute ja gerade auch leider was ist, was wir als dann besonders attraktiv empfinden, mal so in richtig lauter Musik so richtig zu feiern. Aber man muss natürlich wissen, für das Hörsystem ist es alles andere als gut.
Und wie sieht's aus mit den In-Ear-Kopfhörern, die man ja zum Handy benutzt? Da ist ja auch so ein Noise-Cancel-Effekt dabei. Ist das auch schützend?
Absolut. Also gerade wenn man im Zug ist oder im Flugzeug, wo es ja teilweise doch gerade bei Starts und Landungen und so weiter mal recht laut werden kann. Ich trage die dann selber ganz gerne, weil erstmal ist es angenehm, dass man eben diese Schallbelastung, diese Lärmbelastung nicht hat. Und zum anderen ist es natürlich auch viel entspannter. Also wenn man im Zug dann mal schlafen will oder so, ist das mit diesen Dingern ja viel einfacher. Oder wenn man arbeiten will und muss sich konzentrieren. Da kann man die In-Ear-Kopfhörer nehmen, aber es gibt natürlich auch Schalenkopfhörer, die auch diese Funktion haben, die mittlerweile wirklich hervorragend sind. Ich will jetzt nicht für irgendeine Marke Werbung machen, aber das kann man ja leicht finden. Also diese Noise-Cancellation-Systeme sind mittlerweile so gut, dass man tatsächlich sich in geräuschvollen Umgebungen gut abschirmen kann. Das schützt das Gehör, das entspannt. Ja, über Stress haben wir auch geredet. Also auf verschiedenen Ebenen ist das absolut positiv.
Wie sieht's aus mit der Ernährung? Kann ich darüber irgendwas steuern?
Naja, klar, Sie können sich gesund und ungesund ernähren. Das sind dann wieder natürlich relativ allgemeine Aussagen. Also jede Art von Ernährung, die potenziell meine Physiologie so schädigt, dass es irgendwann auch an Nervenbahnen im Gehirn, speziell an der Hörbahn ankommt, hatte natürlich das Potenzial, das Phänomen zumindest auch zu verstärken. Also wenn Sie zum Beispiel an Rauchen denken, an Gefäßverengungen durch Übergewicht und so weiter. Das sind natürlich alles Faktoren, die das Problem eher vergrößern, als es verkleinern. Es ist nicht ursächlich, aber es kann das sicherlich das Phänomen potenziell verstärken.
Und sollte man irgendwie bei Medikamenten drauf achten? Sie haben ja schon gesagt, Acetylsalicylsäure kann in hohen Dosierungen das Gehör schädigen. Ich weiß als Ärztin natürlich auch, dass es weitere Medikamente gibt. Sollte man da auf Alternativen setzen oder muss man dann dieses Risiko immer in Kauf nehmen? Also diese ohrgiftigen Medikamente.
Ja,
gibt es da welche, vor denen Sie warnen können?
Ja, ich würde jetzt nicht speziell vor irgendeinem spezifischen Medikament warnen. Also alles, was ototoxisch ist, das haben Sie ja gerade schon erwähnt. Klar, wenn Sie das Ohr schädigen, dann können Sie dadurch einen Tinnitus auslösen. Und natürlich ist es in der Behandlung dann immer eine Abwägungsfrage. Also wenn ich irgendein Antibiotikum gebe, was ototoxische Eigenschaften hat und es gibt aber in dem Fall bei dem Patienten nichts anderes mehr, was noch geht oder was ich noch ausprobieren kann, dann wird man das wahrscheinlich möglicherweise billigend in Kauf nehmen. Aber natürlich würde man erstmal versuchen, auf Alternativen zurückzugreifen. Und ototoxische Antibiotika zum Beispiel systemisch zu geben, ist natürlich sowieso ein Problem. Also das wäre nur die Ultima Ratio, wenn nichts anderes mehr geht.
Es gibt die Atlas-Therapie, ist ein bisschen alternativmedizinisches Verfahren. Mhm. Was halten Sie davon? Sollten das Betroffene ausprobieren? Da wird nämlich oft gesagt, dass das bei Tinnitus hilfreich sein kann. Also Atlas-Therapie hat ja was mit der Halswirbelsäule zu tun, Übergang zum Kopf, diese Gelenke, die angeblich dann verschoben sind. Da wird da ein bisschen gedrückt und ein bisschen Stoßwelle gemacht und so. Ja. Da muss man auch aufpassen in der Region, ne? Da sind ja auch empfindliche Strukturen. Aber was sagen Sie dazu?
Also ich denke, dass es im Einzelfall helfen kann, weil da sind wir wieder am Anfang, wo wir über Entspannungstechniken und sowas geredet haben. Also wenn die Ursache, dass Ihr Tinnitus bewusst wird, so wie es bei Ihnen wahrscheinlich der Fall war, wenn das an einer Nackenverspannung liegt, dann können Sie natürlich mit so einer Therapie, wenn sie denn gelingt, das Problem möglicherweise beheben, also diesen verstärkten Effekt durch die Verspannung. Wie Sie aber selbst ja gerade gesagt haben, diese Atlas-Therapien, da kann man auch was falsch machen. Also für mich persönlich wäre immer die Frage, begebe ich mich da in Hände von jemandem, der es wirklich kann und es nicht vielleicht dann doch sogar schlimmer macht durch eben eine falsche Bewegung oder
dass da ein Schlaganfall noch resultiert, ne, zum Beispiel.
Was auch immer. Also ich denke, das kann prinzipiell helfen, wenn es die Verspannung löst, aber es ist eben auch potenziell gefährlich, wenn man es falsch macht. Also da genau hingucken, wo man hingeht.
Mhm. Tinnitus ist häufiger, als man so denkt. Was hat das denn für eine gesellschaftliche Relevanz?
Also ein Punkt vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie wissen, was die volkswirtschaftlichen Folgen von Tinnitus sind.
Erzählen Sie mal.
Also da haben wir mit dem Zentrum in Berlin, weil die natürlich wahnsinnig viele Patienten haben und viele Daten haben, haben wir eine Studie gemacht letztes Jahr, was es die deutsche Volkswirtschaft eigentlich kostet, dieses ganze Tinnitus-Problem. Und da geht es ja nicht nur um die Arztbesuche, sondern geht es eben auch um das, wo fahren die Leute hin, wen treffen sie alles, welche Therapien probieren sie aus. Also Fahrtkosten, alles. Wenn man das alles zusammennimmt und auch die Arbeitsausfälle übrigens, also der Krankenstand bei Tinnituspatienten ist doppelt so hoch wie im Durchschnitt der Bevölkerung. Wenn man das alles zusammennimmt, kommt man für die Bundesrepublik Deutschland auf knapp 16 Milliarden im Jahr.
Wow.
Und das ist eine konservative Schätzung. Also es könnte auch mehr sein, aber so 15,9 ist das, was bei uns rausgekommen ist. Also ein erheblicher Betrag, ein erheblicher volkswirtschaftlicher Schaden. Also man spielt da fast so in der Liga wie Diabetes oder sowas. Und das macht sich, glaube ich, auch in der Politik kaum jemand bewusst, dass das so ein großes Problem ist. Nicht nur für den einzelnen Betroffenen natürlich, aber auch für die Volkswirtschaft insgesamt.
Ja, das waren doch sehr beeindruckende Informationen. Vielen Dank, dass Sie das mit uns geteilt haben. Und ich glaube, jetzt wissen wir alle besser Bescheid. Dankeschön.
Sehr gerne.
Das war's für heute. In einem Monat erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Und vielleicht habt ihr bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Wir freuen uns über eure Fragen, Kritik, Themenvorschläge. Schreibt dazu gerne an podcast@tk.de oder besucht uns auf den Social-Media-Kanälen der Techniker. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!